Hattest du schon einmal einen Tag erlebt, an dem du dachtest, heute müsste ich im Bett bleiben, heute hätte ich nicht aufstehen sollen? Ich habe vor einiger Zeit einen ähnlichen Tag voller Probleme erlebt. Ich kam relativ spät nach Hause und wollte eigentlich noch einige Sachen für den nächsten Tag vorbereiten, habe das dann auf den Morgen verschoben, weil ich doch relativ müde war und habe mich hingelegt. Der Schlaf, der dauerte aber nicht sehr lange, weil unser Tom Noah krank war und dadurch uns immer wieder hervorgerufen hat und geweckt hat. Und so, obwohl ich mir den Wecker gestellt hatte, habe ich dann diese frühere Zeit, die ich eigentlich aufstehen wollte, verschlafen. Ich dachte, das ist nicht mein Tag. Ich bin dann rausgegangen und merkte, oh, ich musste den ganzen Wagen noch kratzen. Es war kalt gewesen und habe dann Zeit noch damit verbracht. Und auch auf der Straße habe ich gemerkt, die Autos, die fuhren recht langsam und ich musste mir viel Zeit nehmen für den Weg zur Arbeit. Es ist nicht mein Tag. Vielleicht denkt der Chor, der heute hier bleibt, mein Plan wurde auch durchkreuzt. Es gibt auch aus der Weihnachtsgeschichte, auf die wir uns heute vorbereiten, dieses Thema, und wir werden sehen, dass Gott häufig Pläne durchkreuzt. Wenn Gott meine Pläne durchkreuzt, was kann ich dann tun? Wie kann ich damit umgehen? Ich muss nämlich sehen, es gibt Dinge, die laufen schief aus meiner Sicht. Und es gibt Dinge, die mich herausfordern, damit umzugehen. Wie kann ich damit umgehen, wenn Dinge schief laufen oder wenn ich sage, Gott durchkreuzt meine Pläne? Am 4. Advent stehen wir so ganz kurz vor Weihnachten. Und wir sind in sehnsüchtiger Erwartung. Die Weihnachtsgeschichte ist eine Geschichte, in der wir sehen, wie Gott die Pläne von allen Leuten durchkreuzt hat. Keiner von den Leuten erlebte sein Leben damals so, wie er es sich vorgestellt hatte. Da sind zum Beispiel Maria und Josef. Ihr Leben lief mit Sicherheit ganz anders, als sie sich das gedacht hatten. Das war ein junges, verlobtes Pärchen. Sie wollten heiraten. Alles, was sie wollten, war heiraten, sich niederlassen, ein Zuhause gründen, still und leise. Mitten in all ihren Vorbereitungen taucht jetzt auf einmal ein Engel auf und sagt, übrigens, Gott hat einen neuen Plan für euch. Und Maria, es gibt drei Dinge in diesem Plan, die werden dich jetzt vielleicht vom Hocker reißen, aber reg dich nicht darüber auf. Die drei Dinge haben es in sich. Erstens, du wirst vor der Hochzeit schwanger werden und es wird nicht Josef sein. Zweitens, und reg dich hierüber bitte nicht auf, aber es wird ein Wunder sein. Sowas gab es bisher noch nie, sowas wird es auch danach nicht mehr geben und wir werden es die Jungfrauengeburt nennen. Und übrigens, drittens, das Kind, das du tragen wirst, das wird Gott sein. Gott hat die Pläne dieser Maria ganz sicher durchkreuzt. Es gab auch noch andere Gruppen, die so ein Durchkreuzen erlebt haben. Da ist dieser Gasthausbetreiber, der sich ganz sicher mit diesem Zuwachs an Menschenmenge, die jetzt in sein Gasthaus wollten, nicht gerechnet und nicht geplant hat. Das war auch der Grund, warum Maria und Josef überhaupt keinen Platz gefunden haben und er ihnen irgendeinen notdürftigen Stall anbieten musste. Er hatte keinen Platz, er hatte das nicht so geplant. Gott hatte seinen Plan durchkreuzt. Natürlich die Hirten auf dem Feld. Sie sitzen, haben ihre Pläne, die auch durchkreuzt wurden. Sie freuten sich auf eine ruhige, stille Nacht bei ihren Schafen. Dort zu sitzen in der Nähe von Bethlehem, vielleicht den Himmel sich anzusehen, die Sterne und so still und ruhig, schön ruhig die Nacht angehen lassen. Dann plötzlich, wie aus dem Nichts, scheint das Licht vom Himmel, es leuchtet hell auf und die Nachricht wird mitgeteilt. Ihr Hirten, ihr Leute, ihr wärt doch jetzt viel lieber in Jerusalem gewesen, in Bethlehem, in diesem Vorort, denn der Retter der Welt ist geboren. Ihre Pläne waren durchkreuzt. Und deine und meine Pläne? Gott hat deine Pläne durchkreuzt. Oder nicht? Vielleicht in diesem Jahr 2010. Bei vielen von euch hat Gott die Pläne durchkreuzt. Wahrscheinlich sogar bei allen. 2010 hat Gott Pläne durchkreuzt. Ich habe mir mal eine Liste gemacht. Ich habe mich hingesetzt und mir überlegt, was sind so die Dinge, die Gott in meinem Leben dieses Jahr durchkreuzt hat. Anfang des Jahres, ich werde euch nur eine Sache erzählen, mussten wir einige Reparaturen an unserem Fahrzeug durchführen. Wir wollten gerne durch den TÜV kommen. Wir hatten da zwei Anläufe und das hat dann soweit auch geklappt und freuten uns, dass wir jetzt wieder 2 Jahre höchstwahrscheinlich Ruhe haben werden mit dem Wagen. Im April dann hatten wir einen Motorschaden. Das Auto hatte zwar einen neuen TÜV, aber es war leider nicht mehr zu gebrauchen, ein wirtschaftlicher Totalschaden. Wir waren dann einen Monat ohne Auto, haben uns dann ein Auto gekauft und merkten auch immer wieder, es gab kleinere Schwierigkeiten, die uns gar nicht so ruhig ließen, wie wir das vorher dachten. Gott hatte unsere Pläne durchkreuzt in der Hinsicht. Und ich möchte eigentlich viele Beispiele noch anführen, ich werde das jetzt lassen. Eine Sache, die uns aber deutlich vor Augen sein sollte, es ist nicht alles, was in deinem Leben geschieht, Gottes Wille. Auf keinen Fall. Es gibt viele Dinge, die in unserem Leben passieren, viele Probleme, die wir selber hervorrufen. Schwierigkeiten, vielleicht Entscheidungen, die dumm sind. Fehler, die wir begehen. Und wir sagen, Gott hat damit was zu tun. Wir haben damit was zu tun, wenn viele dieser Dinge von uns kommen. Und manchmal verursachen auch andere Menschen diese Probleme in deinem Leben. Weil wir auf einem gefallenen Planeten leben und niemand ist perfekt. Wir haben gesündigt. Wir haben alle Fehler gemacht. Das bedeutet, wir verletzen einander. Wir werden von anderen verletzt. Vielleicht passiert das absichtlich, manchmal unabsichtlich. Aber manchmal sind das Dinge, die in dieser Welt passieren, die Schmerz hervorrufen und die nicht Gott in die Schuhe zu schieben sind. Es ist nicht alles Gottes Wille, was passiert. Vielleicht Krankheiten, andere böse Sachen, die wir auf diesem Planeten erleben. Vorurteile gegen Aussiedler oder andere Menschengruppen, das ist nicht Gottes Wille. Es passiert einfach, deswegen lehrt Jesus uns beten, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Weil Gottes Wille nicht perfekt auf der Erde passiert, wie er perfekt im Himmel ist. Es ist, weil sein Wille fast nie sogar auf der Erde passiert. Gott gab dir und mir einen freien Willen und oft wollten wir gar nicht Gottes Weg gehen. Oft lassen wir Gott außen vor und ich auch nicht. Und so lebt auch der meiste andere Mensch auf diesem Planeten. Das ist nicht Gottes Wille. Gott sagt in der Bibel, ein Mensch kann viele Pläne schmieden, doch der Wille des Herrn wird sich erfüllen. Manchmal, wenn du dir noch so viele Pläne machst, dann klappt sie einfach nicht, sondern es wird anders laufen. Was machst du, wenn Gott deine Pläne durchkreuzt? Das ist eine der Wahrheiten, die wir von Weihnachten mitnehmen können, die uns Weihnachten lehrt. Und wir werden uns heute 3 Dinge ansehen, an die wir uns erinnern müssen, wenn unsere Pläne durchkreuzt werden. Erstens, Gott sucht deine Aufmerksamkeit. Wenn Gott deine Pläne durchkreuzt, sucht Gott deine Aufmerksamkeit. Gott flüstert zu uns, wenn es uns gut geht. Gott schreit zu uns in unserem Schmerz. Schmerz ist vielleicht Gottes Megafon. Etwas, was wir am deutlichsten auf einmal hören. Schmerz ist wie wenn Gott sagt, ist da jemand zu Hause? Hört dich jemand? Achtest du auf mich? Oder bist du zu beschäftigt, um mit dem zu reden, der dich eigentlich geschaffen hat? Gottes Plan mit Maria und Josef war so unglaublich, so fantastisch, so ungewöhnlich, dass er einen ganz ungewöhnlichen Weg gehen musste, um sie anzusprechen. Er schickte einen Engel. Das ist eigentlich etwas Unnatürliches. Normalerweise macht Gott das nicht. Aber jetzt schickt er einen Engel. Der Engel kommt und sagt, so und so wird das passieren, denn das, was in eurem Leben passieren sollte, ist noch niemals vorher passiert. Es ist sowas Außergewöhnliches. Dir muss Gott vielleicht keinen Engel schicken. Vielleicht musst du einfach zuhören. Aber das ist nicht so einfach. Denn wir Menschen sind meistens keine guten Zuhörer. Wenn es um das Hören auf Gott geht, hören wir kaum zu. Tatsächlich sind die meisten von uns sogar schlechte Zuhörer. Statt dass wir auf Gott hören, reden wir die ganze Zeit. Oder wenn wir nicht reden, dann hören wir vielleicht Radio. Wir hören auf das Fernsehen. Wir hören, lesen verschiedene Sachen. Lesen vielleicht gerade die Sachen in meinem Handy. Schreiben eine E-Mail. Aber wir hören nicht auf Gott. Niemals setzt du dich hin und sagst, Gott, gibt es irgendetwas, das du mir sagen willst? Kannst du mir einfach jetzt zu mir reden? Normalerweise machen wir das nicht. Wie soll Gott uns da erreichen? Die Bibel sagt, das hier in Psalm 81, der Mensch hält einen Weg für richtig. Moment, das ist der falsche Vers. So. Gott sagt, wenn mein Volk doch auf mich hörte. Gott hat eine Sehnsucht danach, offene Ohren von uns Menschen zu bekommen. Wenn es ums Zuhören geht, haben die meisten von uns vielleicht so ein sogenanntes geistliches ADS. Sie, was ADS ist? Das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Gott möchte, dass wir aufmerksam werden. Wenn er unsere Pläne durchkreuzt, möchte er, dass wir sehen, er will uns vor vielen Problemen retten. Er möchte, dass wir anfangen, auf ihn zu hören. Er hat eine Perspektive, die du nicht hast, die ich auch nicht habe. Die Bibel sagt in Sprüche 16, 25, der Mensch hält einen Weg für richtig. So nach dem Motto, hier kann ich investieren, das lohnt sich, das wird was bringen. Und dennoch führt er in den Tod. Er sagt hier, viele deiner Entscheidungen, die enden in einer Sackgasse. Warst du jemals in einer Sackgasse gewesen? Mit Sicherheit warst du das. Ich werde das und das machen. Ich werde diese Person heiraten. Ich werde diese Beziehung eingehen. Ich werde dieses Geschäft abschließen. Ich werde hier vielleicht eine Firma gründen. Und es zeigte sich, dass es nicht die richtige Sache war. Ja, wir erleben Sackgassen. Warum? Warum haben wir nicht zugehört? Du hast Gott nicht zugehört. Wir treffen oft so viele Entscheidungen und denken dabei noch nicht einmal richtig nach. Und es endet in einem Desaster. Und der Grund dafür ist, dass wir als Menschen immer eine eingeschränkte Sicht haben. Wir können nicht das große Bild sehen, das Gott uns anbietet. Das erinnert mich an meine Fahrten nach Gießen. Im Jahr 2000 bis 2004 bin ich sehr häufig die Strecke nach Gießen gefahren. Die Strecke war sehr häufig mit vielen LKWs belastet. Ich bin nicht über die Autobahn gefahren, sondern die Bundesstraße. Und es gab an der Strecke einige Abschnitte, die waren sehr kurvenreich. Und wie häufig fuhr ich so hinter einem Fahrzeug her und dachte, wie gerne wüsste ich jetzt, ob hinter der Kurve die andere Strecke da frei ist. Kann ich überholen oder nicht? Ich kann es aber nicht wagen, weil ich nicht weiß, ob da ein Laster entgegenkommt oder ob andere Fahrzeuge da sind. Man müsste so einen Hubschrauber haben, der über uns kreist und der dann sagt, so, jetzt gibt es 1 Kilometer keinen Gegenverkehr, du kannst überholen. Und dann könnte man seinen Plan wieder weiterfahren. Aber das ist eigentlich ganz treffend die Sicht, die wir als Menschen immer wieder haben. Wir haben eine eingeschränkte Sicht. Wir können nicht so weit sehen, wie das Bild Gottes ist. Kinder, eure Eltern, die haben eine größere Übersicht, als ihr das habt. Und ich als Kind hatte auch keine größere Übersicht als meine Eltern. Vielleicht sagen sie dir, ich weiß, der Ofen sieht jetzt sehr interessant aus, ist hell beleuchtet und leuchtet vielleicht sogar rosa oder rot. Es ist sehr interessant anzufassen, aber fass den Ofen bloß nicht an. Wenn euch die Eltern das sagen, sagen die das, weil die euch wehtun wollen? Sagen die Eltern euch das, weil sie euch hassen? Nein. Die Eltern sagen euch das, weil sie euch lieben und weil sie auch selbst eine größere Übersicht und auch eigene Erfahrung haben. Und genauso ist es mit diesem Buch, mit dem Wort Gottes. Es gibt so viele Dinge, die vorbei an der Bibel entschieden werden. Und Gott sagt, hier sind doch die Dinge, die ihr im Leben tun sollt. Und übrigens, hier sind einige Sachen, die ihr auch nicht tun sollt. Und wir wissen es oft besser als Gott. Ich weiß es besser als Gott. Ich weiß, was mich glücklicher macht. Also sagen wir, ich werde es einfach ignorieren. Ich weiß, Gott sagt, tu das nicht. Aber ich werde das trotzdem tun. Gott sagt, du wirst dich verbrennen. Und du wirst dich verbrennen. Alles, was Gott in deinem Leben macht, macht er nur zu deinem Vorteil. Er macht alles aus Liebe. Er macht es, um dich zu beschützen. Als ein liebendes Elternteil, als ein liebender Vater sagt er, ich will nicht, dass du dich verbrennst. Ich will nicht, dass du ein gebrochenes Herz hast. Ich will nicht, dass du einen gebrochenen Körper hast. Ich will nicht, dass du eine gebrochene Ehe hast. Ich will nicht zerbrochene Beziehungen. Ich will nicht, dass du zerbrochene Träume hast. Ich werde dir also einen Überblick geben, wenn du nur bereit bist zu hören. Und wenn wir nicht hören, bekommen wir all die Herzschmerzen und das Leiden und Probleme und vieles mehr, was wir uns noch nicht einmal denken können. Und wenn Gott deine Pläne durchkreuzt, dann will er deine Aufmerksamkeit, dieses Zuhören. Zweitens, wenn Gott deine Pläne durchkreuzt, dann bedeutet das auch, Gott hat einen besseren Plan. Sein Plan ist besser als deiner. Jeremia 29, Vers 11 zeigt etwas von diesem Plan Gottes. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wenn wir nun auf das Jahr 2011 zuschreiten und keiner weiß, was passieren wird, ich weiß es auch nicht, aber Gott sagt, ich weiß, was für Pläne ich habe. Das sind gute Pläne, das sind Pläne mit Hoffnung, das sind Pläne für eine Zukunft. Aber er wird dir seine Pläne nicht aufzwingen. Er stellt dich vor die Wahl. Willst du deinem eigenen Plan, der viel kleiner ist, hinterher schreiten, der dir Schwierigkeiten und Probleme, Stress hervorrufen wird? Oder möchtest du dich hinsetzen und sagen, Gott, was möchtest du? Was ist dein Plan? Was ist dieser bessere Plan, den du mit mir gehen willst? Gottes Plan verspricht uns einen viel größeren Lohn. Es ist der Schlüssel zur Erfüllung. Das ist es, wofür du geschaffen wurdest. Gott hat Menschen dafür gemacht, dass sie in der Gegenwart Gottes sind, dass sie mit diesem Gott all das erleben können, was er vorbereitet hat für sie. Und es ist nicht nur hier auf der Erde ein Plan mit einem viel größeren Lohn. Auch im Himmel bekommst du einen größeren Lohn, wenn du mit Gottes Plan lebst. Die Bibel sagt in 1. Korinther 2, 9, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Wir Menschen, wir können uns das gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Gottes Plan ist viel lohnenswerter als dein Plan. Wenn du an Gottes Plan für Maria denkst, wie er durch sie die ganze Welt segnen wollte, dann wirst du auch feststellen, dieser Plan Gottes ist nicht automatisch der einfache Plan. Es war für sie wohl nicht einfach, 9 Monate lang Kritik zu ertragen. Ständige Kritik, ständiges Tratschen hinterm Rücken. Eine unverheiratete Frau. Und sie erwarten ein Kind. Ja, richtig. Du bist eine Jungfrau und du bist schwanger von Gott. Richtig, Maria. Wer von uns würde so etwas von einer Freundin glauben? Und an dem Tag, als das Kind geboren wurde, den Tag vorher, ist sie die ganze Zeit unterwegs auf einem Esel. Sie ist unterwegs nach Bethlehem und reist, und das bedeutet für sie genauso auch Schmerzen. Will da irgendeine Frau ein Zeugnis von erzählen, kurz vor der Geburt stundenlang auf einem Esel zu sitzen? Das war mit Sicherheit nicht angenehm. Es war schmerzhaft für Maria, auf einem Esel zu sitzen, direkt vor der Geburt ihres Kindes. Es war auch sehr schmerzhaft für sie, alleine dieses erste Kind zur Welt zu bringen. Viel lieber wäre sie doch bei ihrer Verwandtschaft gewesen, bei ihrer Mutter womöglich, den Tanten, die ihr bei der Geburt helfen könnten. Aber nein, es war schwierig für sie, alleine in einem Stall, vielleicht zusammen mit anderen Tieren, dieses Kind zur Welt zu bringen. Aber sie sollte es erst später begreifen. Es gibt einige Dinge in deinem Leben, die vielleicht gerade jetzt passieren und von denen du fragst, warum Gott? Warum Gott? Warum Gott passiert das gerade mir? Und du wirst die Dinge jetzt nicht verstehen. Die Bibel sagt, Jesus gibt zu der gleichen Frage eine Antwort. Was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Aber später wirst du es begreifen. Das gibt uns eine Hoffnung dafür, zu sehen, Gottes Bild ist tatsächlich größer. Gott hat tatsächlich einen weiteren Blick und er nimmt dich ernst, auch mit diesen unsicheren Fragen. Wenn deine Pläne durchfallen und Gott deine Pläne ändert, dann musst du dich daran erinnern. Er sucht deine Aufmerksamkeit und er hat einen besseren Plan. Der ist größer und hat einen besseren Lohn. Und er könnte auch schwieriger sein. Aber es gibt auch eine dritte Sache, die er von dir möchte. Wenn deine Pläne hinfällig werden, will Gott, dass du ihm vertraust. Überleg dir mal, was diese ganze Weihnachtssache, wie das den Glauben von dem Josef geprüft haben muss. Deine Verlobte kommt zu dir und sagt dir, Liebling, ich bin schwanger. Und du weißt, es ist nicht von dir. Deine Verlobte sagt das, und die sagt dann, das war Gott. Überleg dir mal, was für eine Glaubensprüfung das für den Josef sein musste. Was für eine Prüfung war das erst für die Maria selbst? Gottes Plan für ihr Leben war so andersartig, dass alles, was sie tun konnte, nur noch war, Gott ab jetzt zu vertrauen. Wenn sie jetzt Gott nicht vertrauen könnte, was sollte sie dann sonst noch machen? Es gab nichts anderes. Die Bibel sagt, es gibt nur einen Weg, wie wir Gott zufriedenstellen können. Wenn du heute Morgen nichts anderes mitnimmst, dann möchte ich, dass du diese eine Sache mitnimmst. Das ist das Wichtigste. Wie beantwortest du die Frage, wie stellst du Gott zufrieden? Wie kommst du in den Himmel? Das ist eine der zentralsten Fragen, die Menschen klären müssen. Du kannst nicht gut genug dafür sein. Du bist es nicht. Menschen sind nicht gut genug. Du kannst auch nicht perfekt sein. Du bist auch nicht perfekt. Wie stellen wir Gott zufrieden? Die Bibel gibt uns auch da eine Antwort. Sucht ihr mich, so findet ihr mich, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt. Gott sagt, es ist unmöglich, wenn wir nicht Gott suchen und Glauben haben. Nur durch den Glauben, wir wissen es, es ist nur durch den Glauben möglich, dass Menschen mit Gott in Verbindung kommen können und in den Himmel kommen, dass Gott zufrieden gestellt wird. Hebräer 11, Vers 6, und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Wie stellst du Gott zufrieden? Nicht durch Religion, nicht durch Beziehungen, Vitamin B, nicht durch Rituale oder Regeln, keine Regulierungen. Du stellst Gott dadurch zufrieden, dass du ihn im Glauben suchst. Die Bibel sagt uns, wenn wir zu ihm im Glauben kommen, dann stellt das Gott zufrieden. Genau wie ein Vater glücklich ist, wenn seine Kinder ihm vertrauen, wie eine Mutter glücklich ist, wenn ihre Kinder ihr vertrauen, so ist Gott glücklich, wenn wir ihm vertrauen. Was machst du also, wenn Gott deine Pläne durchkreuzt? Du vertraust ihm. Du vertraust Gott, dass er einen besseren Plan hat und du hörst auf ihn. Wenn du gerade jetzt in einem Problem steckst, dann möchte ich dich bitten, suche nicht die Lösung dafür. Suche nicht jetzt zuerst die Erleichterung oder davon loszukommen oder eine Erklärung dafür, sondern suche zuerst Gott. Die anderen Sachen kommen danach auch. Aber du kannst nicht in deinem Problem, in deiner Herausforderung, in diesem durchkreuzten Plan als erstes dich auf die Nebenfragen konzentrieren. Die zweite Sache ist, du vertraust Gott. Du suchst Gott und du vertraust Gott. Die Bibel sagt in Römer 8, 28, wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt, bei denen, die nach seinem ewigen Plan berufen sind. Wir wissen, das heißt, wir raten nicht herum. Es ist etwas mit Sicherheit da. Wir sind zuversichtlich. Wir wissen, dass Gott alles verursacht. Natürlich verursacht Gott alles. Aber das bedeutet sogar eine negative Sache verursacht Gott auch. Manchmal stellen wir fest, dass Gott tatsächlich durch negative Dinge auch eingreift. Und manchmal sind es wir selbst, die Dinge verursachen, andere Menschen, die Dinge verursachen. Und manchmal plant Gott auch diese Dinge mit ein. Hier heißt es, Gott verhilft denen, die ihn lieben, in allen Dingen zum Guten. Es heißt hier nicht, Gott verhilft zu allem. Es heißt hier auch nicht, Gott verhilft zu allem Guten. Das, was hier gesagt wird, es heißt hier, Gott, der alles zum Guten führt. Und das ist ein bisschen eine Schwierigkeit hier in der Übersetzung. Und viele Bibelübersetzungen, die deuten das anders. Die Einheitsübersetzung stellt das so dar. Nicht alles, was in deinem Leben passiert, ist gut. Wir können nicht sagen, die Dinge, die generell passieren, sind alle gut. Aber das, was wir hier feststellen können, wenn Menschen Gott lieben und nach seinem Plan und seinem Willen leben, dann prüft Gott diese Menschen. Und er kann dieses Nicht-Gute zu etwas Gutem hinausführen. Er führt dazu, dass diese Prüfung, die Beziehung zu ihm erneuert wird und dass der Mensch näher an Gott heranrückt. Werde ich Gott vertrauen oder werde ich mir vertrauen? Das ist die Prüfung. Werde ich in der Situation, in der ich stecke, mein Vertrauen auf ihn legen, dass er das regeln kann, oder werde ich das selbst zu regeln suchen? Wir wissen, dass Gott einen Plan und einen Willen für dein Leben hat. Wir wissen, dass Gott deine Pläne nächstes Jahr verändern wird. Und wir wissen auch, dass Gott immer mit dir sein wird, was auch immer du durchmachen wirst. Wir wissen, mit Gott und mit seinem Plan zusammenzuarbeiten, das heißt, wirklich zu leben. Anders zu leben ist immer eine Sackgasse. Im Psalm 138, Vers 8 lesen wir, der Herr wird alles zu einem guten Ende bringen. Herr, deine Gnade gilt für alle Zeit. Verlass mich nicht, denn du hast mich erschaffen. Gott sagt hier, ich habe einen Plan und ich werde zum Ziel kommen. Ich werde diesen Plan umsetzen. Wenn du mir vertraust, wirst du dabei sein. Und wem sollst du vertrauen? Du sollst dieser Person gerade vertrauen, die Weihnachten geboren ist. Jesus Christus. Vielleicht sagst du, ich brauche überhaupt keinen Retter. Wozu brauche ich einen Retter? Ich gehe doch nicht unter. Glaub mir, wenn du keinen Retter bräuchtest, dann würde Gott sich das Ganze sparen, 2010 Jahre zurück Mensch zu werden und Jesus in diese Welt schicken. Du realisierst das vielleicht nicht, aber du brauchst einen Retter. Wenn du keinen Retter bräuchtest, glaub mir, die ganzen Menschen, die 2010 Jahre durch, diese ganze Zeit lang Weihnachten feiern, wir würden diese Zeit dafür nicht verschwenden, wenn Menschen keinen Retter bräuchten. Du brauchst einen Retter für dich selbst. Du brauchst einen Retter für deinen Auftrag in deinem Leben, für Lebenssinn. Du brauchst einen Retter wegen der Ewigkeit, die kommen wird. Du brauchst einen Retter, der dir deine Sünden vergibt und der dir hilft, den richtigen Weg zu finden. Du brauchst Gott in deinem Leben. Gott sagt, ich komme zur Erde in menschlicher Form, um meinen Sohn zu senden, um für dich zu sterben, weil du einen Retter brauchst. Du bist heute nicht zufällig hier. Wir alle sind nicht zufällig hier. Bevor wir geboren wurden, wusste Gott, dass wir heute hier sein werden. Dass wir heute hier eine Entscheidung treffen werden. Und dass wir darauf reagieren werden, wenn Gott sagt, du bist mir wichtig. Du bist derjenige, den ich liebe. Du bist doch derjenige, für den ich einen Plan habe, für den ich eine Zukunft vorbereitet habe. Und Gott lädt ein und steht da und sagt, komm, greif diese rettende Hand, sprich mit Gott darüber. Es ist viel sinnvoller, einen durchkreuzten Plan zu haben, um mit Gott weiter unterwegs zu sein, als seinen eigenen Plan mit seinem Plan in eine Sackgasse zu laufen. Es gibt hier wahrscheinlich drei Kategorien von Leuten. Das eine sind die Suchenden. Damals, wir lesen auch um Weihnachten herum, dass es weise Männer waren, die Jesus gesucht haben, diesen neuen König. Auch heute, wenn Menschen heute Jesus suchen, sind sie weise Menschen. Es gibt auch Gerettete, das ist die zweite Kategorie. Menschen, die gerettet sind, die Jesus als Herrn angenommen haben, als Retter kennengelernt haben. Du bist zuversichtlich, dass deine Vergangenheit geregelt ist. Du weißt, die Sünde ist dir vergeben. Du hast einen Lebenssinn. Du hast ein Zuhause im Himmel. Du kannst dich auf die Zukunft freuen. Und es gibt vielleicht Stolperer unter uns als dritte Gruppe. Das heißt, ich kenne Jesus, ich habe ihn irgendwie gekannt, aber den Kontakt verloren. Vielleicht seit einigen Wochen, vielleicht seit Monaten oder gar seit Jahren merke ich, ich habe nicht mehr die Nähe, die ich zu Gott mal hatte. Es ist Zeit für dich, zurück nach Hause zu kommen. Es ist Zeit, jetzt vielleicht an diesem vierten Advent, noch vor Weihnachten 2010, dich an Jesus zu wenden. Es ist auch nicht so schwer und er wartet auf dich, um dich zu empfangen und dich anzunehmen. Wo auch immer du jetzt geistlich unterwegs bist, ich möchte dich einladen, mit mir dieses folgende Gebet zu sprechen. Ich bitte, dass wir dazu aufstehen. Als Suchender oder als Stolperer oder als Geretteter. Und wenn du merkst, das ist genau das, was mich meint, dann bitte ich dich, dass du einfach selbst sagst, ich auch. Lass uns beten. Unser Gott, ich möchte dich wirklich kennen. Ich möchte dich im Jahr 2011 noch besser kennenlernen. Ich sehe es ein, dass du versucht hast, meine Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich weiß, etwas fehlt in meinem Leben. Ich wusste nur nicht, dass du es warst. Aber du fehltest mir. Du warst es wirklich. Ich gebe zu, dass ich mich auf meine Pläne festlegte, nicht auf deine. Ich möchte, dass sich die Dinge verändern. Danke, dass du Jesus als meinen Retter geschickt hast. Diese Weihnachten möchte ich das Geschenk der Rettung in Freude annehmen. Jesus, ich möchte mich von meinem Weg abwenden und dir nachfolgen. Ich möchte es lernen, dich zu lieben und dir zu vertrauen. Bitte ersetze meine Verwirrung durch deinen Frieden. Ersetze meine Schuld mit deiner Vergebung. Ersetze meine Unsicherheit. über den Tod mit dem ewigen Leben. Ich bete dies in deinem Namen, Herr. Amen.